3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 23. Februar 2020, ja irgendwas mit 2 Stunden vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel HSV gegen den FC St. Pauli, auch bekannt als Derby oder Stadtmeisterschaft. Und das Spiel endete mit einem 2:0 Auswärtssieg für den FC St. Pauli und die Tore für den Stadtmeister schossen Henk Fährmann in der 20. Minute auf Vorarbeit von Miyaichi und das 2:0 durch Matthew Penny in der 29. Minute. Ich darf heute wieder Mirko begrüßen, den ihr schon aus der Vor dem Spiel-Episode kennt. Moin Mirko.
Moin Michael.
Mirko, knapp 24 Stunden sind vergangen, sozusagen nach Abpfiff des Derbys, aber bevor wir so ins Sportliche reingehen, Und uns da über die Emotionen noch unterhalten. Erzähl doch erstmal, wie war dein Tag vor dem Anpfiff? Du hattest ja erzählt im VDS, du hast dich mit deinen Leuten zum Frühstück getroffen.
Ja, zunächst erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum zweiten verdienten Derby-Sieg. Ja, gerne. Ja, gestern war meine Lust auf diesen Termin denn doch geringer, aber vielleicht fangen wir wirklich mal der Reihenfolge nach an, wie wir den Tag gestartet haben, weil das war durchaus sehr erfreulich, also sehr schön. Wir haben uns, wie wir schon mal bei der ersten Aufnahme gesagt haben, im Schweinske getroffen, das ist Kieler Straße, also auch quasi fußläufig bis zum Stadion. Es ist sicherlich 2 Kilometer zu Fuß, aber da haben wir uns getroffen, haben schön gefrühstückt und ja auch Geburtstag gefeiert und sind dann von dort komplett zu Fuß zum Stadion gegangen. Von dort geht man ungefähr vielleicht 10-12 Minuten bis Stelling und dann haben wir uns auch gegen den Shuttle, der ja hinter Stelling eingerichtet ist für die HSV-Fans, entschieden und sind dann komplett zu Fuß zum Stadion gegangen. Mhm. Und ja, davor war ist relativ gut gefüllt. Wir waren gut eine Stunde vorher da, also standen wir unten an und wurden kontrolliert. Ja, die Kontrollen sind nicht so intensiv ausgefallen, wie ich es gedacht hätte für so ein Derby. Also was man ja vielleicht auch an dem Sachen, die man da so zu so einem Derby mit reinnehmen kann, vielleicht an den Pyro-Sachen auch sehen konnte. Aber wir hatten da auch tatsächlich vor uns ein so Erlebnis, was da einer mit reingebracht hat, wahrscheinlich mehr aus Spaß, ist schon irgendwie ein bisschen überraschend, was man da alles in so ein Stadion mit reinnehmen kann. Mhm. Ja, dann sind wir oben zu unseren Plätzen gegangen, 22B, und dann haben wir gehört, dass es wohl ziemlich genau eine Stunde vor Spiel irgendein Vorfall ja schon bei euch oder zwischen euch und irgendwelchen HSV-Leuten gegeben hat, aber haben wir aber nicht wirklich wahrgenommen, was da passiert. Das war wohl, als wir draußen anstanden, also, zum Einlass.
Ja, das ging mir genauso. Ich war auch gerade an der Einlasssituation, die dann auch umgehend quasi beendet worden ist und dann wurden halt die Tore zugemacht. Wir wussten nicht, aus welchem Grund. Mussten erstmal eine Viertelstunde warten und da ist halt gar nichts passiert. Und ich kann ja noch mal kurz erzählen, wie das bei uns war. Also ich bin bis Othmarschen gefahren. Ich habe den Fanmarsch nicht begonnen mit den Sonder-S-Bahn-Landungsbrücken, sondern bin direkt mit der S1, die dann übrigens zur S11 gewandelt worden ist, weil sie logischerweise nicht über Landungsbrücken gefahren ist, sondern über Dammtor, was ja Sinn macht, weil da halt die, das waren glaube ich mindestens 3 Sonderzüge, die da gefahren sind. Und insofern war ich kurzfristig S11 und wurde Altona wieder S1 und bin dann halt bis Othmarschen gefahren, habe mich dann mit 2 Freunden getroffen und in der Folge auch viele andere Leute getroffen, als wir uns dann da quasi neben dem Ausgang quasi für den Marsch dann gesammelt haben, war ordentlich Polizei am Start, die haben ja wirklich alles aufgefahren, also das waren richtig viele inklusive Wasserwerfer und also mit einem Pipapo und kreisendem Hubschrauber auch dazu. Wir sind dann so gegen, würde ich sagen, kurz vor 11 losgegangen. Fand ich schon fast ein bisschen spät. Und ja, der Lauf ging dann über die Ebertallee, Lurupa Chaussee, da Ecke Stadion-Eck, das kennst du sicherlich, rein in die Stadionstraße und war auch entspannt, gab ordentlich Rauchtöpfe unterwegs, aber im Großen und Ganzen für so einen Fanmarsch von, ich würde sagen, 2000 Leuten war das ziemlich gesittet und nett und war so die richtige Einstimmung. Naja, und wir waren dann halt am Stadion-Eingang, Südwest ist das ja, und es ist wirklich super eng irgendwie, die machen da nur ganz kleine, wie soll ich sagen, Tore auf und das dauert auch dementsprechend und dann haben sie es halt zwischendurch zugemacht und ich habe dann halt auch erst heute erfahren, warum das so war. Wir haben heute Morgen einen Blogbeitrag zum Derby rausgebracht, da ist das nochmal erklärt, verlinke ich nachher und kann dann nochmal jeder nachlesen. Also wenn man halt draußen war, so wie du und ich, haben wir es halt nicht mitbekommen, was da passiert ist, ne?
Ja, also ich habe nur so weit mitgekriegt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer angefangen haben soll. Also letztendlich, also wurden auf jeden Fall Leuchtraketen ja auch Richtung St. Pauli-Fans geschossen. Und naja, die St. Paulianer wollten wohl durch die Absperrung durch. Also, aber wie das genau in der Reihenfolge, was da zuerst passiert ist, ja,
will also, ich gar nicht. Also Mike und Tim haben geschrieben, halt, dass es da wohl einen Angriff aus dem HSV-Block gab von 50 bis 100 vermummten Leuten auf den St. Pauli-Block. Und dann in dem Zuge auch noch Leuchtraketen bei uns reinflogen. Das ist das, was ich gelesen habe.
Gut, ja. Das ist natürlich eine bisschen unerfreuliche Randerscheinung, auch was dann am Freitag ja wohl noch in der Neustadt da passiert sein soll, was ich so gelesen habe oder über dem NDR Berichterstattung gesehen hat. Da haben ja wohl St. Pauli-Fans ein Lokal angegriffen. Naja, das sind so Sachen, die eigentlich so ein Derby nicht braucht. Deswegen wollen wir sie jetzt hier auch, denke ich, nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Also die Choreo, die dann ja sozusagen die Zeit bis zum Spielbeginn verging dann ja so ein bisschen. Die Choreo fand ich, kann man meistens im Nachhinein besser sozusagen beurteilen, fand ich wieder sehr gelungen. Also denke ich mal, von eurer Seite sah das auch sehr gut aus.
Ja, sah natürlich groß aus und ein Derby angemessen auf jeden Fall, klar. Mhm.
Genau, euer Block war quasi auch weniger weiß als beim letzten Derby, ne?
Stimmt, beim letzten Mal gab es weiße T-Shirts, die verteilt wurden. Die hatten halt alle an, daher war es halt relativ weiß. Jetzt war es relativ schwarz, so der Einheitslook der Fußballfans.
Ja, ich plädiere auch mal irgendwie dafür, dass ab 2021 irgendwie die Mode doch mal ein bisschen buntere Sachen macht, weil das sieht ja aus, sind nur schwarz gekleidete Leute im Stadion, aber
ja. Na gut. Ich war im Block 13a, Reihe 4, ich wusste eigentlich gar nicht genau, was das ist. Also ich war alleine, ich hatte mir mein Ticket, ich war vor ein paar Wochen in Aberdeen, habe mir das bei Sturm, hatte mir das bei Windstärke 9 auf der Straße mit dem iPhone geklickt. Dafür hat das gut funktioniert, aber ich war dann nicht mehr in der Lage, irgendwie mich noch mit jemandem abzusprechen. Deswegen war ich da alleine, das war direkt am Spielfeldrand, vierte Reihe. Ich hatte ordentlich Platz, ich glaube, weil viele von da einfach weggegangen sind, woanders hin, wo ihre Leute waren. Ich konnte mich da wirklich austoben, war aber direkt am Spielfeldrand. War auch mal ganz nett, wenn niemand da ist, der einen ablenkt vom Spiel.
Warst du auf dem Sitzplatzbereich, quasi neben dem Stehblock?
Ja? Rechts daneben, genau.
Mhm. Okay, von eurer Seite rechts. Ja, genau, das hat man sehr gut wahrgenommen, dass da war es merklich leerer, also ja, es war klar, dass die Leute, die dort Tickets hatten, sicherlich in den Stehbereich gegangen sind, weil ja einfach vielleicht auch die Nähe dann zu dem Heimfans natürlich dann einige auch vielleicht eher ein bisschen abgeschreckt hat.
Also ich hätte mir natürlich jemanden runterkommen lassen können, der zwei Karten mitbringt, sodass ich auch da oben reingehe. Aber ich fand es eigentlich mal ganz gut, so für mich zu sein, das alles mal so ein bisschen aufzusaugen. Und im Verlauf des Spiels hat man sich natürlich auch mit den Umstehenden dann sozusagen verbrüdert, logischerweise irgendwie. Und hat das da gemeinsam dann gesehen. Aber ich fand es mal ganz gut, da alleine zu sein. Hat mir Spaß gebracht. Und ich war halt wirklich dran, auch natürlich die beiden Tore, die gefallen sind, die Torschützen, die genau quasi dann dahin gelaufen sind. Also ich habe eigentlich alles 1:1 und hautnah live miterlebt sozusagen. Das war ganz toll.
Genau, Fährmann ist ja genau auch über diese 16er-Ecke, wo du dann ja quasi so in der Verlängerung mehr oder weniger standst, in den Strafraum rein. Das ist immer, finde ich, schon ein Unterschied im Stadion, wenn das Tor auf der eigenen Seite fällt, als auf der anderen.
Ja.
Das kann man schon einfach so ein bisschen besser beurteilen oder wahrnehmen, weil so selbst bei so einem Stadion, bei HSV sitzt man ja jetzt auch nicht mehr so weit weg vom Spielfeld dran, ist es natürlich dann aber zur anderen Spielfeldseite natürlich doch noch relativ weit. Aber ja, da hattest du dann ja großes Glück.
Ja, das war alles soweit in Ordnung, genau. Ja, und dann hatten wir halt, also das Spiel begann mit einer Schweigeminute. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich fand den einleitenden Text, ich weiß gar nicht, ob der für alle Stadien vorgegeben war oder der verlesen wurde, den fand ich sehr gelungen. Und danach haben es ja tatsächlich, ich vermute mal, es waren wirklich maximal 1 bis 5 HSVer geschafft, die Schweigeminute zu stören mit Scheiß St. Pauli rufen.
Ja, ich hätte jetzt aus dem Stand gesagt 50 bis 70, aber wahrscheinlich waren es nur ganz wenige, ja.
Nee, also das kann ich ausschließen, weil ich war, das kam, muss aus dem Unterrang, und zwar, ja, dann wahrscheinlich ist es 22a gewesen sein. Also so ganz von der Seite, also direkt unter uns. Also haben auch die Ultras und Co. nichts mit zu tun, keine Ahnung. Also wir hatten auch keinen Blick dorthin, aber die Reaktionen waren dann, glaube ich, auch von allen, richtig angemessen.
Hat man schon deutlich wahrgenommen, dann die sozusagen Pfiffe dann gegen diese Leute, ne?
Herr Grefe, der Schiedsrichter der Partie, Manuel Grefe, hat ja selbst dort schon relativ klug reagiert, weil er hätte ja jetzt die, also letztendlich war ja der Schweigen eigentlich sehr kurz, weil letztendlich wurde das verlesen und danach, als es dann ruhig war, kam es zu diesem Vorfall und er hat das dann, glaube ich, auch relativ klug reagiert, einfach, um dann vielleicht auch genau solchen Leuten nicht die Plattform zu geben, einfach anzupfeifen. Also, ja, auch damit.
Also ich weiß nicht, wir haben ja auch öfter mal Schweigeminuten bei uns und wir spielen die komplett eine Minute halt aus, während das ja auch bei normalen Spielen meistens nur eine halbe Minute oder so ist. Kenne ich das halt so, was bei uns ist, es ist wirklich eine Minute Schweigen im Stadion, ist wirklich eine Ewigkeit. Ja, und ich finde halt das ein bisschen schade, weil es war eigentlich eine verpasste Chance, irgendwie gemeinsam eventuell nach der Schweigeminute so ein ganzes Stadion Nazis rausrufen zu lassen. Das fand ich schade irgendwie, dass diese Zwischenrufer das im Prinzip zunichte gemacht haben, ne?
Ja, also in so einem Fußballstadion oder im ganzen Fußballbereich haben eigentlich wenig Leute immer auch sehr großen Einfluss auf das Gesamte, ne? Also wenn ich jetzt auch, wenn wir vielleicht später nochmal zu dieser ganzen Pyro-Thematik, nachdem wir die ja nun schon beim ersten Gespräch ein bisschen thematisiert haben, könnte man die ja jetzt nochmal ein bisschen fortführen. Auch da haben natürlich relativ wenige so einen großen Einfluss auf so eine Gesamtwirkung. Und das nutzen offenbar Leute auch gern aus, weil sie dann einfach offenbar glauben, jetzt stehen sie einmal im Mittelpunkt. Also so anders kann ich mir das auch nicht erklären, warum solche Schmähgesänge denn mitten in so einer Schweigeminute kommen. Also weiß ich nicht, was man da für Gedanken haben muss, wenn man so etwas tut. Also ja keine Ahnung. Ja. Also hätte ich mir auch gewünscht. War ja bei Twitter auch von ich habe es bei Twitter gesehen, dass das eine aus meiner Timeline, ich glaube, diese Idee aufgebracht hat oder zumindest geschrieben hatte und wäre natürlich toll gewesen und leider eine verpasste Chance, ja.
Genau, das war Tanja, müsste das gewesen sein, von Falke, glaube ich, ne, Präsidentin.
Genau, Tanja war das, ja.
Ja, richtig. Genau. Ja, wie auch immer, also wir haben uns auch nicht, wir haben das halt durchgezogen mit der Schweigeminute, wir wollten auch nicht gegen diese Sprüche angehen, hätte auch keinen Sinn ergeben irgendwie. Wir haben dann dementsprechend nach der Schweigeminute mit Nazis raus halt geantwortet. So,
Das war schon in der Schweigeminute, also das war schon postwendend. Ja? Auch das ist ja, okay. Weil wahrscheinlich gar nicht wahrnehmbar war, was dort jetzt gerufen wurde. Kam postwendend quasi diese Antwort, wobei das auch durchaus nachvollziehen konnte, weil das diese Störung der Schweigeminute mit dem, was gerufen wurde, jetzt auf jeden Fall man auch eher vielleicht mit Nazi-Gedankengut verbringen könnte, als jetzt quasi, dass da gegen St. Pauli gang. Aber ich denke, das ist auch okay. So
ja. Also ich hätte jetzt gesagt, das war erst nach der Schweigeminute, die relativ kurz war. Aber gut, vielleicht ist das auch eine selektive Wahrnehmung bei mir gerade. Wie auch immer, wollen wir dem auch nicht zu viel Raum einräumen. Schön fand ich, dass es irgendwie so ligaübergreifend in jedem Stadion, dass die Spieler im Trauerflor gespielt haben und daran gedacht wurde, was da letzte Woche passiert ist. Nee, in dieser Woche war das ja, genau.
Auch diese Woche.
Ja. Genau, okay, dann lass uns doch mal über Sport reden.
Ja.
Vielleicht beginnst du einfach mal. Wir hatten ja auch sehr lange im VDS drüber gesprochen, wer könnte spielen. Dudziak ist bei euch ausgefallen, fein. So, im Nachhinein wissen wir ja, wie Hecking das gelöst hat. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zur Aufstellung.
Ja, ich hatte mich ja relativ festgelegt, dass er Hand nicht bringen wird. Und deswegen sehe ich mich natürlich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen bestätigt. Also er hat für Dudziak den Hand reingebracht. Das ist im Grunde genommen die offensivste Variante, die man mit unserem vorhandenen Spielermaterial wählen konnte. Und dann, vielleicht auch für viele überraschend, hat Pujampalo von Anfang an gespielt. Da habe ich jetzt auch im Nachhinein noch eine nette Randnotiz wahrgenommen. Zumindest im Profifußball war das nach 3,5 Jahren sein erstes Spiel von Beginn an. Und
ja, okay, ja. War halt immer irgendwie Joker bei Leverkusen. Ja, auch ich weiß gar nicht, wo war er zwischendurch denn? War er noch woanders? Düsseldorf?
Ja, das weiß ich jetzt leider
weiß nicht. Weiß ich auch so nicht,
aber ich hoffe auch, dass diese Information ist ein Zitat aus dem Internet, also oder vom NDR oder sonst wo. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja. Aber
das kann gut sein. Also, er war ja immer viel verletzt oder halt immer irgendwie Joker. Also das könnte gut sein, ne?
Ja, und vielleicht ist dann auch das Spiel einfach auch nicht der optimale Zeitpunkt gewesen für diesen Wechsel. Ja, also ich fand ja grundsätzlich die Idee mit Hand, noch einen weiteren Offensivspieler ohne kämpferische und körperliche Qualitäten reinzubringen. Und da wir eh mit einer Dreierkette vorne spielen, also jetzt hatten wir mit Schaub und Hund und Jatta, Jampalo und Kittel hatten wir ja fünf sehr, sehr offensiv denkende Spieler auf dem Platz. Und da vor der Viererkette hat, wie erwartet, Jung gespielt. Und ich fand auch im Spiel hat man gesehen, dass so eine Bindung zwischen der Viererkette und Jung und den fünf Vorderen nicht immer gegeben war. Mhm. Also, ich habe das Spiel nochmal bis zur 60. nachgeguckt und dann konnte man natürlich nochmal sehr genau auf viele Sachen quasi achten. Und es war halt sehr interessant, dass, also erstmal zur St. Pauli-Aufstellung war ja auch die Aufstellung sehr interessant. Vielleicht sagst du nochmal was zur St. Pauli-Aufstellung, oder?
Genau, also man hat klar gemerkt, dass Lu Kai diesen Podcast hier hört. Er hat Diamantakos gebracht zusammen mit Fährmann als Doppelspitze vorne. Ich habe es herbeigesprochen unter der Woche. Also Diamantakos rein, Jürkeres dafür raus. Und ebenso, wer neu reingekommen war, war Penny. Der hat von Anfang an gespielt, fand ich ein bisschen, ich fand ihn nicht ganz so stark in den Spielen, die er gemacht hat bisher für St. Pauli. Da dachte ich auch, Mensch, so für ein Derby ist jetzt nicht ganz so geil. Aber letztendlich, wenn man im Nachhinein sieht, war es dann doch richtig. Also der kam für Zander rein, um dann halt hinten links zu spielen. War das ein Prinzip so, wie ich mir das gedacht habe. Man hätte jetzt nochmal überlegen können, ob der Doppel-6 hinten das vielleicht, also noch defensiver zu agieren unter Umständen, dann hätte Becker halt nicht gespielt, sondern vielleicht Flum oder so, zusammen mit Benatelli. Aber man hat gesehen, halt, er wollte halt auch da klar die Offensive nicht vernachlässigen, deswegen zwei Stürmer, dahinter Sobota und auf der Doppel-6 Becker als der Offensivere von den beiden und Benatelli ein bisschen zurückgezogen. Ja, und Miyaichi und Penny halt auf den Außen, das sind die Spieler halt mit Tempo irgendwie, die man da auch braucht. Das war erstmal so das, was mir da aufgefallen ist. Dreierkette, ja, also Alles so ein bisschen überraschend halt, ne? Da hatte ich auch schon gesagt im VDS, dass man nicht wissen kann, was er da aus dem Hut zaubert, ne?
Ja, also braucht man ja jetzt nicht, also kann man ja nicht vorwegnehmen, beziehungsweise ist irgendwie klar, dass Luhukay dieses Trainerduell, glaube ich, auch klar für sich entschieden hat. Ich denke, mit diesem 3-5-2 oder also wahrscheinlich in der Defensive stand man ja eher mit einer Fünferkette und so 5-3-2 dann.
Genau, in der Offensive mit einer Dreierkette hinten und wenn ihr offensiv agiert habt, dann eher, dann sind die halt reingerutscht, Penny und Miyagi, oder nach hinten gerutscht, ne?
Genau, und ja, was interessant war, dass halt auch wirklich Diamantakos und Fährmann ja wirklich auch im vorderster Front, also wirklich nicht einer zurückgerückt war. Sie standen wirklich die meiste Zeit parallel. Und ja, die ersten 20 Minuten gingen ja tatsächlich sehr klar an den HSV. Und
ja. Also da ja, auf jeden Fall.
Muss man einfach sagen, war man fast ja schon der Meinung oder hätte man der Meinung sein können, dass das die Idee, die Luhukay mit der Aufstellung oder dem gewählten System hatte, dass die im Grunde genommen nicht funktioniert hat. Der HSV hat sich ja dann quasi ja also auch wirklich gute Chancen erarbeitet. Also in der 7. Minute hat ja Kittel gegen die Unterlatte geschossen.
Ordentlicher schöner Schuss war das, ja. Also
man,
Ich hab halt nur die Latte wackeln sehen im Stadion. Jetzt in der Zusammenfassung im Fernsehen war das, also habe ich das natürlich nochmal näher gesehen, war halt ein schöner Schuss da gegen die Latte auf jeden Fall.
Genau, und dann ja, hat Schaub den Abpraller auf seinem richtigen linken Fuß und ja, schafft es aber nicht, den unterzubringen. Und das war natürlich ja, eine Riesenchance. Also die war natürlich, ja, 80-90%, keine Ahnung. Also eine ganz klare Torchance. Und spätestens dann in der 10. Minute, als Jatta sich im Zweikampf, ich weiß gar nicht, gegen wen er sich, ob da außen an der Auslinie durchgesetzt hat, dass er hervorragend vor der Auslinie
den Ball gewesen sein, ne?
Ja, Penny oder wahrscheinlich Bubala, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den reingespitzelt gekriegt. Und,
ach, Moment, das war Bubala, da sah er auch richtig scheiße aus. weil er dachte, der Ball wäre im Aus schon halt so fast, ne?
Genau.
Das war die Geschichte. Das war Bubala, das war auch seine einzige schwache Aktion im ganzen Spiel, das stimmt, ja.
Genau, und dann spielt Jatta den Ball schön auf Poyampalo und das war irgendwie so ein Grätschschuss oder also er ist irgendwie da reingerutscht in den Schuss und platziert ihn gegen den Außenpfosten. Auch das war natürlich eigentlich eine glasklare Torchance, die ja eigentlich ja vielleicht ein Tor verdient gehabt hätte.
Das sind auch so, sag ich mal, Situationen, die, also wenn ich das mal auf mich münze, die ich halt, also wie ein Sieg jeweils gefeiert habe, ne? Den Lattenschuss, das Ding aus, also jede Chance, die euch nicht gelungen ist, ne? Die habe ich halt in so einem Spiel, die feiere ich halt wie ein Sieg, so, ne? Also
ja.
So war das bei mir.
Hat das ja auch bei unserem ersten Gespräch gesagt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das erste Tor zu schießen. Das kann man natürlich über jedes Spiel sagen, das ist natürlich eine Floskel irgendwie, aber letztendlich hat man vielleicht bei diesem Spiel gesehen, wenn der Favorit gut startet, gute Chancen hat und dann ja irgendwann das Gegentor kriegt, dann wird es schwer. Genau, in der 12. Minute gab es noch einen Aufreger, da hat Diamantakos gelb gekriegt, weil Schaub hat ja den Ball eindeutig gegen die Hand gekriegt. Ich glaube, nach heutigen Handregelungen, manchmal wird so ein Elfmeter sogar fast gegeben, wobei ich glaube, das ist schon auf jeden Fall die sinnvollste Entscheidung war, diesen Elfmeter nicht zu geben. Ja, Diamantakos hat dann wild protestiert, hat daraufhin gleich die gelbe Karte kassiert, was ja wahrscheinlich für sein Spiel eigentlich gar nicht so klug war, aber.
Ja, er ist natürlich auch ein gefundenes Opfer für diese neue Gelbregelung, bei quasi sich gegenüber dem Schiri aufzuregen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil er das halt permanent macht. Und ja, schade irgendwie. Also so. Trotzdem denkt man im Augenblick so unangemessen, diese gelbe Karte zu bekommen. Aber jeder sollte das wissen, wie das ausgelegt wird. Insofern, ja, schade eigentlich früh mit dieser gelben Karte selbst ein bisschen geschwächt. Also ich muss sagen, Mir hat der unheimlich gut gefallen, weil er geackert hat ohne Ende halt so. Also auch nach der gelben Karte. Also das ganze Spiel hat der geackert ohne Ende und war ganz wichtig da. Also mit seinem Tempo auch im Offensivspiel, aber auch wie er mit nach hinten gearbeitet hat. Und letztendlich hat die gelbe Karte dann ja irgendwie, ja, es ist ja nur bei der gelben Karte geblieben zum Glück, ne? Also ich glaube, im Hinspiel hat er ja die gelbe bekommen wegen Trikot ausziehen beim 1-0. ja, so, ja. So ist er halt, der Dimi.
Aber wir reden hier über professionelle Fußballspieler, wir reden über klar kommunizierte Regeln und von daher man eigentlich von einem Fußballprofi erwarten, dass er auch in so einem wichtigen Spiel einfach merkt, ich meine, wir haben einen Videoschiedsrichter, es ist eigentlich völlig hirnrissig, sich da so aufzuregen, wenn das, der Schiedsrichter hat das jetzt nicht als Hand gepfiffen, wenn der Videoschiedsrichter das als Hand sehen würde, würde es ja sowieso Elfmeter geben, ohne dass er sich aufregt. Er hätte, das Highlight wäre eigentlich gewesen, dass er gelb kriegt wegen Meckern und dann der Videoschiedsrichter doch Elfmeter gibt.
Also, Elfmeter gibt, ja, dann hätte man gesehen, wie unsinnig das gewesen wäre. Aber ich glaube, es ist natürlich, du hast völlig recht, sachlich gesehen hast du komplett recht. Aber wir haben beide selbst Fußball gespielt, gut, du weißt, also ich glaube, dass manche Sachen, da ist man halt im Film drin und ja.
Genau, ich hätte mir wahrscheinlich auch die gelbe Karte abgeholt. Früher zumindest. Vielleicht heute nicht mehr, ich weiß es nicht.
Ja.
Genau, das war dann der nächste, kleine Aufreger. Ja, in der 13. Minute hat Fährmann sich schon sein erstes, das erste Mal, finde ich, unsere Abwehr ziemlich düpiert. Da hat er sich über die Außenbahn stark durchgesetzt, aber dann ist da nichts draus geworden. Aber man hat schon gesehen, dass mit dieser Körperlichkeit von Fährmann unsere Abwehrspieler, und da kam auch über die Leibold-Seite, ich weiß nicht, ob Leibold da quasi jetzt involviert war, aber auf jeden Fall hat sich da auch Fährmann schon sehr, sehr stark durchgesetzt. Und eigentlich finde ich schon, ab diesem Zeitpunkt kam St. Pauli schon besser ins Spiel.
Genau, also ja, das war auch so. Ich glaube, eure Anfangsoffensivaktionen, die waren dann erstmal erledigt und das war eine Sache, die irgendwie, was die St. Pauli-Spieler gemerkt haben, dass ihr da ordentlich Feuer verschossen habt und dann selbst ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen haben, glaube ich. So kam mir das vor.
Genau, ich habe hier nochmal bis zur 18. Minute notiert, dass es 6-0 Torschüsse durch den HSV gab. Zu dem Zeitpunkt war tatsächlich der Ballbesitz wieder bei 70-30.
Über 70. Ich glaube, insgesamt bist du nachher, du hast es ja auch schon gesagt, wird über 60 sein. Wir sind bei 67 rausgekommen für euch dann nach Ende des Spiels. Ne?
Genau, wobei man an diesem Spiel wunderbar sieht, reiner Ballbesitz sagt erstmal auch nicht sonderlich viel aus über so ein Spiel. Also von daher, ja, und dann kam es ja, wie es kommen musste, also in der 20. Minute.
Nicht zwingend, aber es ist schön, dass es so gekommen ist, finde ich.
Ja, Schaub hatte eigentlich relativ auf der linken Seite, na, jetzt muss man wieder gucken, von welcher, also auf jeden Fall hatte Schaub von außen wollte er quasi auf die, Richtung Leibold einen Ball spielen und den hat er so als hohen Flugball gespielt. Mhm. Und obwohl Leibold eigentlich nach meiner Meinung nach dichter zum Ball war, ist aber Miyahichi zwischengekommen
ja, in den Ball. Genau, und so richtig schön Derby-like, finde ich, ist er dazwischen gehauen. Also mit dem vollen Willen und der vollen Kraft, die er hatte, das macht auch nicht jeder Spieler, nicht in jedem Spiel, glaube ich, da so reinzugehen. Also da hat man gesehen, wie der das unbedingt wollte. War übrigens neben, also das ganze Kollektiv war toll gestern, aber ich fand halt herausragend, im Kampfeswillen waren wirklich Miyahichi und auch Diamantakos. Und das hat auch diese Vorlage gezeigt, fand ich bei Miyahichi. Ne?
Genau, also Leibold, dem habe ich auch bei unserem ersten Gespräch viel zu wenig erwähnt, dass das eigentlich ja neben Fein, also oder auch noch mehr als Fein, eher der beste Spieler unserer Saison dieses Jahr ist. Also er ist ja wirklich in der Viererkette ein Spieler, der im Grunde genommen eher Außenstürmer oder äußerer Mittelfeldspieler ist. Und eigentlich ist immer die linke Seite die Seite, über die HSV spielerisch die Sachen löst. Und das ist halt sehr seiner fantastischen Form geschuldet. Und auch er hatte gestern mit Abstand das schwächste Spiel, seitdem er bei uns ist. Mhm. Letztendlich waren die beiden Derbys auch wirklich mit Abstand die schwächsten Spiele, die der HSV die Saison abgeliefert hat, was natürlich auch irgendwie ja bezeichnend ist.
Also
ja,
wahrscheinlich die besten ersten 15 Minuten und da war all over das schlechteste Spiel der Saison wahrscheinlich, ne?
So würde es man es wahrscheinlich zusammenfassen müssen, genau. Also ich hätte, also der Ball, den Schaub da spielt, der hatte halt einen gewissen Schnitt drin, so dass er so natürlich ein bisschen Richtung Miyaichi abgedreht ist. Also Leibold hätte jetzt, glaube ich, nur die Chance gehabt, mit einem vielleicht ja orangefarbenen Foul Miyaichi wirklich ja komplett wegzuchecken, weil er, glaube ich, auch ein Tick größer und körperlicher ist. Aber da hast du schon völlig recht, Miyaichi ist da, ohne an die Gesundheit zu denken, reingegangen. Er wurde ja trotzdem von Leibold getroffen und hat den Ball, ja, der Ball kam dann quasi, wie auch immer, kontrolliert oder nicht, zu Fährmann, der ja dann, ja, Van Drongelen, ja, mehr als düpierte, weil ja,
zieht mit einem ordentlichen Tempo einen 16er rein halt, ne, und lässt sich einfach nicht davon abhalten, irgendwie den Ball herzugeben, ne?
Naja, man muss halt einfach mal gucken, den Ball hat er bekommen an der dem Mittelkreis, also schon in der HSV-Hälfte. Also dort hat er den Ball bekommen und von dort ist er losgerannt und war ja nicht irgendwie, also die Abwehrspieler standen ja vor ihm. Es war ja ein 2-2, also es waren zwei HSVer gegen zwei Paulianer. Und ja, er zieht dann halt wunderbar an Van Drongelen vorbei, der ja, sich wie ein Schuljunge da lässt er ihn da stehen und ja, macht dann natürlich auch überragend, denn das Tor, da kann, ja, kann glaube ich, heuer Fernandes auch nicht wirklich ja, irgendwas tun.
Van Drongelen war ja sowieso in beiden Derby-Spielen einer unserer wichtigsten Spieler, finde ich.
Genau, ich weiß auch nicht. Ich glaube, er ist vielleicht, also ihm würde ich noch am ehesten das auch abnehmen, dass er genau weiß, was ein Derby bedeutet und auch dieser unbedingte Siegeswille ist bei ihm eigentlich zu erkennen, weil ja, noch so ein weiterer Punkt, HSV fehlen ja so ein bisschen vielleicht diese, ja, Charakterspieler nennt man sie oder so kämpferisch starke Spieler. Da ist ja eigentlich Van Drongelen unser, ja, unser Paradebeispiel und gerade der hat es dann ja nicht geschafft, ja, dort mal energisch einzugreifen. Und ich glaube, er hat es ja sogar mit Festhalten versucht am Anfang dann noch. Also man muss halt in so einer Situation, muss man den Stürmer einfach, ja, muss man dann zur Not das Foul ziehen und die gelbe Karte sich holen, was dann ja auch okay ist. Aber ihn so durchgehen zu lassen, das darf halt einfach, ja, Van Drongelen auch gegen Fährmann nicht passieren. Und von daher war das natürlich, ja, nach seinem Eigentor im Hinspiel, die nächste relativ große katastrophale Leistung, die er da abgeliefert hat. Also ja, da hat man auch dann in Folge gemerkt, dass einfach er auch, ja, dann, das war ein Wirkungstreffer für ihn persönlich. Er wirkte danach sehr, sehr verunsichert. Also
so ja, ich muss aber natürlich auch dazu sagen, Fährmann ist wirklich sehr, sehr schwer zu bespielen, also in jedem Spiel, weil er halt so groß ist, weil er so viel Masse mitbringt, aber trotzdem sauschnell ist und eine hervorragende Technik halt hat. Also wahrscheinlich einer unserer besten Techniker und das mit 2,01 Meter, das darf man nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob du es eigentlich wusstest, Miyaichi ist wirklich jemand, der sich oft sehr viel, also der auch defensiv mit zurückarbeitet mittlerweile und sich in viele Sachen reinschmeißt. Der hat ja auch schon in seinen jungen Jahren 3 Kreuzbandrisse, ne? Also der ist sich halt für nichts zu schade. So, das ist ganz toll, finde ich, wie der das immer macht.
Nee, ich habe
ihm fehlt ja, leider so ein bisschen offensiv, leider fehlt ihm öfter mal was, so der Abschluss. Aber ansonsten ist er halt ein hervorragender Fußballer. So.
Ja, ich habe ja tatsächlich alle Spiele von euch natürlich jetzt der seit Weihnachten auch nochmal live gesehen gehabt, also im Fernsehen. Und ja, also das ist schon ein toller Spieler. Wenn der jetzt natürlich noch beim Abschluss nochmal eine Kaltschnäuzigkeit kriegen würde, ja, dann ist er wahrscheinlich schnell wieder weg. Aber
ja, aber ich glaube, den würde auch keiner so normalerweise kaufen, weil der halt eine Krankengeschichte hat von hier bis Meppen, ne? Also das ist gut, dass er bei uns ist. War halt ein hochgehandeltes Talent, war ja auch in der Premier League und so weiter. Aber wie gesagt, da seine ganzen Krankenverletzungen, seine ganzen Verletzungen, das ist halt sein Problem. Aber bis jetzt top. Hat ja sogar jedes Spiel mitgemacht irgendwie. Derjenige, der eigentlich am anfälligsten ist. Insofern spielt er eine ziemlich gute Saison. Ja,
Genau. Weiter ging es dann ja schon eigentlich. Die nächste erwähnenswerte Aktion ist dann eigentlich in der 29. Minute eigentlich schon das Tor von Penny, den wir auch ehrlich gesagt alle nicht kannten.
Herzlich
Wer
willkommen
hat
im
denn da
Leben des
überhaupt das
Matthew
Tor
Penny.
gemacht?
Ja, genau, sein erstes Tor auch für St. Pauli. Das
Genau,
war ja so im Zuge des ganzen, ja, am letzten August, wo nochmal einfach, wir hatten ja schon diesen großen Kader, wo viele Verträge halt im Frühjahr dingfest gemacht worden sind, damals halt noch von Kauczynski und von Stöver. Und ja, im Prinzip hat da Luukay und Bornemann halt einen Kader übernommen, der wirklich einfach groß war, die das aber nicht das Spielermaterial war, das zu der Taktik von Luukay oder zur Spielphilosophie passte. Insofern wurden da ja nochmal einige, ja, geliehen, gekauft. Olsson, Østigard, Penny, ja, so, das waren so die Spieler. Und da ist er in dem Zuge halt auch zu uns gekommen. Er hat ja gleich im ersten Spiel gleich gelb-rot bekommen, auch. Und ja, ist auch jetzt nicht so großartig aufgefallen, fand ich auch eher ambivalent. Ja, aber das Tor macht er super halt. War eine Schusschance, glaube ich, von Finn Ole Becker, die abgeblockt worden ist. Er bekommt das Ding, legt sich den selbst ein bisschen vor und haut ihn halt stumpf mit dem linken Fuß rechts unten rein. Ich weiß nicht, hätte Fernandes den halten können?
Ich glaube ehrlich gesagt fast nicht. Also das war schon wirklich ein Strich. Das war ein wirklich guter Schuss. Den hat er perfekt getroffen. Ja, also vielleicht, wenn er anders steht. Also ich glaube, da so wie er stand, so wie er da, ja, war da glaube ich kaum zu halten. Wobei, ja, man weiß es nicht. Also das ist halt auch so bei Heuer Fernandes immer so die Sache. Der fällt nicht groß negativ auf, aber hält so einen Schuss halt auch nicht mal, oder? Also man muss da ja auch nur ganz minimal gegenkommen und dann ja, kann er ihn ins Auslenken, wobei er in der zweiten Halbzeit ja noch eine grandiose Parade gemacht hat, muss man mal dazu sagen. Den hält wirklich, das stimmt dann eigentlich nicht. Das war wirklich ein hundertprozentiges Tor, das er da verhindert hat. Also das war in
Der
der zweiten Halbzeit
Kopfball von Knoll, oder was
der
meintest du?
Kopfball von Knoll, genau. Aber
Ja.
genau, eigentlich ja, ist mir dann quasi nachdem es dann wirklich schon ja, 2-0 stand, wirklich aufgefallen, dass es so eine Zweiteilung in unserem HSV-Spiel gab, dass Viererkette und Jung hinten waren. Und Jung wurde ja die gesamte Zeit von Sobotta in Manndeckung genommen. Das war ja wirklich beeindruckend zu sehen. Also letztendlich standen die beiden Stürmer ja vorne, also Diamantakos und Fährmann haben quasi ja Lätschert und Van Drongelen ja sich zu denen hinorientiert, und Jung, der ja quasi unser defensiver Sechser ist, wurde in Manndeckung genommen von Sobotta. Und deswegen musste der gesamte Spielaufbau eigentlich schon irgendwie über unsere ja über Fährmann und Van Drongelen und Lätschert laufen. Und Van Drongelen war natürlich sowieso durch seinen Fehler so ein bisschen ja angenockt, und man hat es nicht mehr vernünftig hingekriegt, die Bälle denn nach vorne zu spielen. Also das war mir auf jeden Fall stark aufgefallen. Und ja, dann in der 34. Minute müsste eigentlich ja noch Becker das 3-0 machen, weil er alleine im 16er zum Schuss kommt. Und dann kommt von Luukay, denke ich, nochmal der nächste geniale Schachzug, dass er zur 34. Minute Becker rausnimmt und Knoll bringt. Also
Ja, das
ich
ist mir natürlich.
kann mir nicht vorstellen, dass Becker irgendwie verletzt war
Nö.
oder irgendwas hatte, sondern Luukay hat sofort erkannt: Okay, normalerweise müsste der HSV ja jetzt noch richtig Druck machen und richtig, ja, dagegen halten. Da bringe ich doch noch mal aus dem Hinspiel oder sonst auch, also wirklich noch mal einen richtig kampfstarken Spieler. Also das war meiner Meinung nach wieder ein grandioser Schachzug von Luukay, der ja sicherlich auch noch mal, ja, St.
Ja,
Pauli da gestärkt hat.
ist mir halt auch aufgefallen. Also natürlich war mein erster Gedanke, oh, Finn Ole ist irgendwie angeditscht und muss jetzt raus. Dann habe ich überlegt, nee, der läuft eigentlich relativ rund raus. Das scheint irgendwie genau so zu sein, wie Luukay das will. Also wir führen 2-0 und er bringt halt einen Knoll, der irgendwie defensiv Sechser spielen kann, aber auch in die Innenverteidigung mit reinrücken kann. Also wirklich ein genialer Schachzug, den dann zu bringen. Und man, daran sieht man halt auch irgendwie, dass Lugukay irgendwie nicht jemand ist, der irgendwie mit irgendwie so Spielern so persönliche Sachen so irgendwie austrägt. Ne? Also egal wie die drauf sind, bei ihnen geht es immer nur um die Sache. Und das hat man halt bei diesem Wechsel auch gemerkt. Also ich hatte ja ein bisschen angedeutet, dass Knoll und Lugukay vielleicht nicht so können. Ich glaube aber, von Seiten Lugukay ist das überhaupt kein Ding. Und ja, hat da wirklich sehr, sehr gut reagiert. Übrigens finde ich, ja, stimmt schon, Knoll, ja, kann kämpfen. Ich finde, es macht er aber viel zu wenig. Ich glaube, man lässt sich da schnell von seinem Äußeren auch ablenken. Also ich finde das, was zum Beispiel so ein Diamantakos ackert oder auch ein Miyaichi, ist halt viel, viel mehr als Knoll das tut.
Ja, aber manchmal sind ja gerade auch solche Spieler, das sind ja auch so kleine Zeichen an die Mannschaft und auch einfach, jetzt ist er natürlich auch wieder, ich meine, man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass Knoll jetzt irgendwie ja, überhaupt kaum mehr Spielzeit gekriegt hat oder wenig Spielzeit gekriegt hat. Und das wird jetzt natürlich vielleicht auch für die Zukunft wieder, eher sich jetzt gebessert haben, dadurch, dass er ihn da rangebracht hat.
Das sollte eigentlich jeder Spieler bei St. Pauli sehen, dass man ganz schnell wieder dabei sein kann, wenn man die richtige Leistung bringt, auch im Training vor allen Dingen. Das ist bei Lugukay ganz klar zu erkennen.
Genau.
Ja, also der stellt nicht einfach Leute ab, also und sagt so, ich zähle auf den nicht mehr, sondern der guckt sich das genau an, guckt sich an, wie er taktisch spielen will und dann kommen die auch zu ihren Einsatzzeiten auf jeden Fall.
Ja, das ist ja auch eine gute Eigenschaft, die er denn hat. In der 36. Minute hat Hand dann noch eine schöne Flanke auf Schaub gebracht von links außen. Dann Schaub alles andere als ein Kopfballspieler. Ich sah für mich sehr mysteriös aus, wie er hochgesprungen ist. Ist gefühlt ein Tick zu früh, kommt nicht richtig hinter den Ball und wer würde da ein Stürmer stehen oder ein Spieler, der vernünftiges Kopfballspiel hat. Wäre das natürlich der Anschlusstreffer gewesen in der 36. Minute, das wäre dann natürlich vielleicht nochmal zum rechten Zeitpunkt gewesen. Dann gab es in der 39. Minute nochmal einen Kittel-Freistoß vom 16er Eck, der auch relativ gefährlich war. Und danach gab es auch nochmal einen Schuss von Hand nach der Ecke. Und plätscherte das so ein bisschen Richtung Halbzeit. Und das fand ich auch schon sehr bezeichnend, dass es wurde, glaube ich, 3 Minuten oder so nachgespielt in der ersten Halbzeit, was ja relativ lang ist, dass die HSV-Spieler dann wieder den Ball hatten, was sie ja tatsächlich sehr oft hatten, was man an der Ballbesitzquote sieht, aber sie wieder auch gar nicht wussten, was sie tun sollten und eigentlich darauf gehofft haben, dass jetzt mal abgepfiffen wird. Und da wurde das Publikum auch schon unruhig, weil das ja ein bisschen verwunderlich ist, wenn man 2-0 zurückliegt. Aber sie waren quasi eigentlich froh, jetzt in die Pause zu kommen. Aber das fand ich auch auf jeden Fall bezeichnend.
Apropos Pause. Ich habe mir ein alkoholfreies Bier bei euch geholt. Echte Nahtoderfahrung, geschmacklich. Würde ich nicht mal im Dresdner anbieten, aber es ist wahrscheinlich in vielen Stadien so, also bei uns ja generell auch. Das war meine Erfahrung in der Halbzeit. Aber was ich auch ganz komisch fand, vielleicht kannst du mir das beantworten, ist das normal, dass so Ex-Trainer Interviews geben zum Spielverlauf innerhalb der Halbzeitpause offiziell für alle im Stadion?
Ja, da sind häufiger mal ehemalige, ob jetzt, er ist ja auch jetzt auch ein Spieler, war jetzt zufällig auch mal Trainer, du meinst ja, jetzt Doll, Thomas ne? Doll. Mhm. Ja,
Also hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, also wenn das bei mir wäre, in meinem Stadion, dass irgendwelche Leute zum Spiel irgendwelche Kommentare geben, die jeder mithört irgendwie so, weiß ich nicht. Wäre nicht so mein Ding, glaube ich.
Gut, kennen wir jetzt nicht anders. Ehrlich gesagt folgt man dem Halbzeitprogramm ja auch nicht sehr. Also das ist ja immer so, letztendlich während des Spiels fiebert man mit und das nutze ich eigentlich mehr, mit den Freunden, denen man da ist, sich auszutauschen, nochmal zu philosophieren, ja, wie ist es denn jetzt gelaufen, was könnte man denn machen, was könnte man ändern und da kommt man dann, finde ich, auch schon schnell zu einem großen Problem, das Hand von Anfang an gespielt hat. Man hätte ja vielleicht mal einkalkulieren können, dass man auch in Rückstand geraten kann und da hat man sich ja eigentlich schon früh Hacking die Chance genommen, vielleicht hätte er mit Dučiak gestartet, hätte er ja eine Hand bringen können, hätte ja eine kleine offensive Einwechslung machen können, ohne jetzt sein gesamtes System umzustellen. Aber deswegen stand ich auch in der Halbzeit da und dann haben wir überlegt, ja, was kann man denn jetzt überhaupt machen oder was kann man ändern? Und ja, da fiel einem dann auch nicht mehr viel ein und ja, da fiel auch Hacking offenbar nicht viel ein, der ja jetzt sehr selbstkritisch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die Derby-Niederlage auf seine persönliche Kappe nimmt, dass er auch in der Halbzeit nicht die richtigen Worte und nicht die richtigen Umstellungen ja, in die Wege geleitet hat.
Also genau, man könnte ja erwarten bei so einem Spiel Derby 0-2, dass es irgendwie so einen Doppelwechsel gibt zur zweiten Halbzeit, ne? Wenn man das so...
Genau, also ich habe während der Halbzeit dann, ja, also was Thomas Doll da gesagt hat, habe ich auch tatsächlich nicht wirklich wahrgenommen, weil ich da auch wirklich, ja, auch eigentlich nicht aufnahmefähig für bin und auch, also mir überhaupt nicht anhören wollte, was er da jetzt zu sagen hat. Was mir aber auch negativ aufgefallen ist, wie unsere Auswechselspieler sich warm gemacht haben. Es war ja offenbar schon klar, dass keiner jetzt irgendwie sofort zum Einsatz kommt. Also zumindest haben sie sich nicht so warm gemacht. Ich hätte jetzt irgendwie, ich hätte erwartet, dass man sich irgendwie ein bisschen, ja, motivierter dann da auch nochmal in der Halbzeit warm macht. Aber auch da habe ich offenbar irgendwie andere Erwartungen an so Bundesliga-Profis, als ja, man sonst so hat. Also fand ich zumindest bemerkenswert, dass sich da keine, oder dass diese ganze Warmmachen, was die da gemacht haben, also völlig lustlos hin und her geditscht wurde. Und ich könnte mir vorstellen, so ruhig wie Hacking, was ja eine ganz gute Art ist, also seine Charaktereigenschaft ist ja, dass er immer Ruhe vermittelt. Und auch, wenn jetzt die Medien, jetzt kommt ja, der Aufstieg ist in Gefahr und so, da ist er ja wunderbar sachlich und nimmt den Druck raus, ist nur ein Spiel, was verloren wurde, ist ja alles schön und gut. Aber ich stelle mir auch vor, dass seine Halbzeitansprache genauso war. Also zumindest kam es mir so vor, weil normalerweise hätte ich jetzt erwartet, 2-0 liegst du zurück, jetzt kommt eine angestachelte Mannschaft aus der Kabine und versucht jetzt wirklich, ja, mehr als 100% zu geben und wirklich zu fighten und so. Und ja, da habe ich so ein bisschen, das finde ich, hat man in der zweiten Halbzeit ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass da jetzt irgendwie richtig gefightet wurde. Ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen, dass es irgendwie gerade mal 5 Fouls vom HSV gab oder so. Also eine erschreckend geringe Zahl.
Ja, okay, und 4 gelbe Karten bei uns und bei euch keine, ne?
Ja, das ist, also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, man muss jetzt einfach mal da jemand umhauen. Aber
Hast du das früher selbst gemacht?
Ja, aber das... Ja, aber das, da sind wir ja wieder bei dem Problem, dass ein Schaub, eine Hand, die machen denn da nicht irgendwie mal machen mal eine Aktion, die vielleicht so nochmal wachrüttelt, ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall würde ich auch da sagen, da hat Hacking, also noch ein weiterer Punkt in der Halbzeit, auch ja, Lukai weiter seine Truppe gut eingestellt und Hacking hat es nicht geschafft, irgendetwas also zu ändern. Also ich wüsste nicht, was Hacking in der Halbzeit jetzt modifiziert hat. Zeitweilig hatte Jatta die Seite gewechselt. Das war, glaube ich, auch kurz schon vor der Halbzeit der Fall. Aber dadurch hatte er ja auch wieder die quasi eingespielte Achse von Leibold, und Kittel, also, und dann kam plötzlich Jatta dahin. Das passte meiner Meinung nach auch alles nicht. Also, ich finde, er hat da überhaupt keine Mittel gefunden. Und dann plätscherte für mich das Spiel so dahin.
Lass uns doch einfach mal, wir sind schon wieder in der Zeit schon wieder so ganz knapp, Mirko. Lass uns doch einfach mal die beiden großen, wichtigen Aktionen in der zweiten Halbzeit einmal betrachten. Also es gab noch 2 Tore im Prinzip, die nicht gegeben worden sind, ne?
Genau. Also vielleicht das, der Knoll, Kopfball, den Heuer Fernandes hält grandios. Den muss man tatsächlich auch nochmal ansprechen. Und
er hat ja auch noch einen Freistoß, der auch rechts knapp da am Tor vorbeiging. Ne?
Knapp über den Winkel rüber, ja, genau. Ja. Ja, dann gab es ein Kopfballtor. Wer hat es geköpft? Das habe ich gerade. Binatelli geköpft, wurde denn nach Videobeweis nicht gegeben. Ja, es stand Miyahichi, glaube ich, im Sichtbereich angeblich von Heuer Fernandes. Also,
kann man auch durchaus geben. Also, weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, würde ich auch sagen, eher Tor. So, hat er auch schön gemacht. Also, muss man erstmal machen, aus der Entfernung da das Ding rechts reinzuhauen. Also, ja, schade, hätte ich ihm gegönnt, weil er halt wirklich auch zu den Leuten gehört, die irgendwie jetzt in der Hinrunde so die Gewinner sind und die sich da, der eine ganze Halbserie auf der Bank saß oder gar nicht im Kader war und sich einfach durchs Training und Trainingslager da in diese Mannschaft gefightet hat. Und das wäre jetzt ein Höhepunkt für den gewesen. Hätte ich ihm durchaus gegönnt.
Ja, gut. Dann schießen wir auch noch ein Tor, aber dann kriegt Pujampalo den Ball gegen den Oberarm, der zwar auch angelegt ist, aber da gibt es ja die klare Regel, dass alles, was im direkten Vorwege zu einem Tor irgendwie auch unbeabsichtigtes Handspiel ist, wird ja dann quasi aberkannt. Also von daher.
Ich konnte es ja relativ gut sehen. Für mich war es auch eigentlich relativ schnell klar. Ich hoffte dann, dass das aber dann natürlich nochmal bestätigt wird. Also für mich war es kein Tor. Wurde dann ja auch aberkannt und ihr habt dann drüben auf der gegnerischen Seite sozusagen ja das ganze gesammelte Pyro vom halben Jahr leider dann irgendwie schon angemacht und was dann
ja, das war glaube ich auch so eine Frustration, dass Leute dachten, also ich hatte sogar fast war der Meinung, dass die Torhymne nochmal kurz ausgeschaltet wurde, weil das schon so also es war, es deutete sich mehr als an, dass das Tor nicht gegeben wurde, aber ja, da dachte man, oh, jetzt haben wir es dabei und jetzt durch den Regen wird das vielleicht auch nicht besser, wenn wir es nach Hause tragen. Dann zünden wir es mal lieber an.
Mir ging es übrigens beim 3-0 von Benatelli genauso. Ich habe mich sehr lange gefreut und ich habe es halt nicht gecheckt, irgendwie, dass es kein Tor war. Muss ich ganz doll gestehen. Also ich war so mit Abklatschen und Jubeln beschäftigt, dass ich dachte, Moment, warum ist da jetzt Abstoß? War denn schon der Mittelkreis, also war dann schon der Anstoß gewesen, bis ich dann, weil ja auch auf der Anzeigentafel 3-0 stand durch Benatelli eine längere Zeit, ne? Okay. War ich da auch ein bisschen aus dem Konzept und habe mich dann, war da ein bisschen ernüchtert irgendwie, als das nicht gegeben wurde. Ja.
Ja, also, genau, also was aber dann auch bezeichnend ist, dass ein Hinterseher, unser Stürmer Nummer 1 bis zu diesem Spieltag in der 71. denn gebracht wird. Also wenn man 2-0 zurückliegt, hätte ich mir jetzt doch erwartet, dass man vielleicht einfach zur Halbzeit schon sein System umstellt, einen zweiten Stürmer bringt, irgendwas Überraschendes macht. Aber ja, da hat Hacking, glaube ich, mit dem Politik der ruhigen Hand, wie man das so schön sagt, nichts quasi geändert.
Ja, genau, Kittel, hatten wir auch schon gesagt vor dem Gespräch, also Kittel und Hinterseher zusammen 20 Tore irgendwie. Der eine ist in der 62. raus und der andere kommt in der 71. Ne?
Ja, also das hat er wirklich vercoacht. Das hat er, also das ist auch nicht nur eine Floskel, dass er das auf seine Kappe nehmen muss. Das hat er auch wirklich vercoacht, das Spiel. Also da trifft ihm wirklich eine große Mitschuld an dem Sieg, weil auch die Einstellung der Mannschaft sehe ich halt auch immer bei einem Trainer und da hat er auch schon eine sehr unglückliche Formulierung in der Pressekonferenz vor dem Derby gewählt, dass er so ungefähr sinngemäß war es so, wenn wir das zweite Derby nochmal verlieren würden und wir am Ende aufsteigen, wären auch alle glücklich. Ja, das kann man ja auch so sehen im Nachhinein oder quasi total sachlich, wenn irgendeine Saison zu Ende ist, aber ja nicht vor so einem Spiel. Was ist denn das für ein Zeichen, was ich an die Mannschaft gebe? Also ich muss auch der Mannschaft mitgeben, ihr habt das Hinspiel verloren, jetzt spielen wir hier zu Hause. Ihr müsst jetzt alles geben, das wäre also allein diese Formulierung
in dieser Pressekonferenz. Ich verstehe, was du meinst, klar.
Finde ich, ist er alles andere als der als der Motivator oder der jetzt seine Truppe da irgendwie richtig einschwört. Also da ist er halt, da hat er, glaube ich, ein bisschen so seine Schwächen.
Genau. Ja, das führte dazu, dass wir den ersten Doppel-Derby-Sieg seit 66 Jahren holen. Das letzte Mal war in der Saison 1953-54 noch zu Oberliga Nordzeiten. Also ja, wirklich erstaunlich. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass wir einfach mal 4-0 Tore und 6 Punkte holen. Und das sind 6 Punkte, die euch vermutlich nachher eventuell das Genick brechen werden, wenn es um den Aufstieg geht, ne?
Genau,
Bielefeld hat ja
Bielefeld hat ja heute auch gewonnen. Also wenn man das natürlich mit der Hinrunde vergleicht, sind wir, glaube ich, exakt auf dem gleichen Punktestand wie zu dem jetzigen Spieltag. Aber klar, in dieser Saison zielt St. Pauli jetzt eher zum momentan noch zum unteren Drittel oder zumindest zu den schlagbaren Teams, also speziell auswärts.
Unser erster Sieg seit März 2019 gegen eine Mannschaft, die schon lange, oder was heißt schon lange, die schon nicht mehr in der zweiten Liga spielt, und zwar Paderborn.
Ja, vielleicht können wir noch mal kurz das Thema Pyrotechnik ansprechen. Also mich hat es wahnsinnig genervt, dass die ganze Zeit unsere Fans Pyrotechnik abgebrannt haben. Also daher würde ich auch sagen, dass dieser Versuch dieses legalen Pyrotechnik-Einsatzes, wo ich ja letztes Mal noch gemutmaßt habe, gelangt das den Leuten, also die Pyrotechnik einsetzen? Das kann man wohl klar mit Nein beantworten.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also,
aber dieses ständige Gezünde vom Pyro, also finde ich, ja, weiß ich auch nicht. Also mich hat es persönlich genervt.
Okay.
Ja, aber gut, muss jeder für sich selber wissen, aber naja.
Ich fand es bei uns sah es sehr schön aus, war auch überwiegend eigentlich nur zum Ende des Spiels, wenn ich das, aber ich habe nicht immer hochgeguckt, also ganz ehrlich, also das hast du wahrscheinlich besser gesehen.
Ja, es gab am Anfang, glaube ich, nochmal ein paar grüne
Rauchtöpfe. Genau, Rauchtöpfe waren das, ja. Stimmt.
Ja, aber auch eher.
Ich fand, das war sehr angemessen, die Stimmung und so, wie wir das dann irgendwie inszeniert haben, da war im Derby-Sieg irgendwie angemessen. Ich fand's sehr schön.
Genau, also da muss ich auch sagen, habt ihr sie denn ja quasi am Ende zur Siegesfeier irgendwie gezündet und dieses pure, einfach während des Spiels die ganze Zeit das Anzünden, ja, da fehlt mir jetzt auch irgendwie, ja, die Aussage dahinter, was das bringen soll, außer, ja, dass ich vielleicht zeigen will, dass ich in so einem Derby auch die ganze Zeit Pyrotechnik in so einem Stadion reinbringen kann und das jederzeit anzünden kann. Also das fand ich, ja, es war einfach nicht unser Tag gestern, würde ich mal sagen. Daher ja auch wirklich verdienter Sieg, obwohl, wenn man pur die Daten angucken würde, würde man gar nicht sagen, dass der HSV so schlecht war, weil ich glaube, selbst die Zweikampfquote ist höher ausgefallen.
In allen Belangen sagen die Daten, dass ihr besser seid. Also ja, mehr Laufleistung, doppelt so viel gespielte Pässe wie wir, fast dreimal so viel angekommene Pässe als bei uns und so weiter und so fort. Alles spricht für euch, also nur, ich sehe hier nur einen Ausschlag in die andere Richtung bei den Toren.
Ja, und das ist nun mal die wichtigste Rubrik und die B-Note, sagen wir mal so, diese Wahrnehmung von Einsatz oder Kampf auf dem Spielfeld, da war es schon so, dass der HSV oder die HSV-Spieler einfach eher den Kürzeren gezogen haben. Also Diamantakos ist mir da auch wirklich aufgefallen, dass der wirklich, ich habe mich auch gefragt, der hat mit Handschuhen gespielt, ob der irgendwelche besonderen Handschuhe hat, um die Leute besser festhalten zu können, weil er hat ja mit kurzen Ärmeln und Handschuhen gespielt, das war nicht sonderlich kalt. Also ich weiß es auch nicht, das fand ich sehr bemerkenswert. Das würde mich auch mal interessieren, was er da für spezielle Handschuhe anhatte. Aber
hat vielleicht keine Hände, aber dafür einen guten Schuss.
Ja.
Man weiß das nicht. Ja, keine Ahnung, finde ich auch mal ein bisschen merkwürdig. Ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen, aber stimmt bei ihm. Also ja, finde ich auch komisch irgendwie. Ein kurzärmeliges Trikot, aber Handschuhe so. Ja, ja, ja. Ist halt auch, du weißt ja auch, wir Fußballer haben es ja viel mit Aberglauben. Vielleicht ist das auch so eine Geschichte, man weiß das nicht. Seid ihr denn gut nach Hause gekommen? Wie hat sich das so mit dem Verlassen des Stadions? War ja auch, also das kann man ja auch immer gut bei euch alles gut trennen eigentlich so. Ne? Da merkt man ja nicht so viel davon, als wenn man irgendwo in der Stadt spielt, ne?
Genau, wir sind dann relativ kurz nach dem Abpfiff raus. Also klar, wollten wir jetzt nicht noch groß Feierlichkeiten mit angucken. Vor unserem Ausgang oben 22b standen dann Uniformierte mit Helm und Stock in der Hand, Polizisten und so wollte man so fragen, hey, was wollt ihr denn jetzt hier? Was soll das denn jetzt, bitteschön? Das war zumindest auffällig. Die stehen da sonst selten. Mhm. Und wenn man die Treppen runtergegangen sind, konnte man sehen, dass quasi für diese Fantrennung Wasserwerfer und eine riesige Polizei Gewalt dort stand und den Weg quasi für Fans ein bisschen versperrt hat in die Richtung quasi St. Pauli-Bereich, wobei das natürlich schwer zu trennen ist, weil die Polizei natürlich die Leute durchlassen musste, die zu ihrem Autos zum Parkplatz wollten, weil das ist genau die Richtung. Also da wurde dann wahrscheinlich jeder Einzelne gescannt und erstmal überlegt, okay, will er jetzt zu seinem Auto oder will er woanders hin? Ja, und dann bin ich zurück, wie wir es üblich ja eigentlich An- und Abreise ja über Eidelstedt machen, durch wirklich extrem starken Regen und bin völlig durchnässt worden und also.
Ich bin auch nämlich, als ich da mal rausgehen wollte aus dem Stadion, war gerade so eine Windböen-Geschichte da irgendwie, die 5 Minuten ging, da war der Regen irgendwie quer in der Luft. Ich bin kurz raus für 2 Minuten, bin wieder rein und war klitschnass halt und es war so windig draußen. Das war, ja, also das hat mich dazu quasi bewogen, das Stadion oder wieder ins Stadion zu gehen erstmal, weil das echt eine harte Nummer war irgendwie.
Genau, wir sind natürlich eher so, hatten eher das Bedürfnis, diesen Ort jetzt eher zu verlassen, aber ich glaube, das kann auch der Grund sein, dass es ja zum Glück im Nachhinein, glaube ich, ist nichts weiteres passiert, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe in den Medien.
Also wir sind raus, wurden dann nochmal so für 10 Minuten in so einem Kessel gesammelt, bis das dann losging, aber dann konnte man auch aus dem Kessel raus. Ich bin dann halt mit zwei Freunden über den Friedhof gegangen dort, Abkürzung genommen, so waren wir halt relativ schnell an der Lurupa Chaussee und waren dann halt vor dem eigentlichen Fanmarsch. Aber ich wollte dann auch schnell weg eigentlich, weil ich irgendwie Bock hatte auf ein gutes Bier. Und wir sind dann halt den Weg, den wir halt auch hingegangen sind, direkt wieder nach Othmarschen gegangen. Diesmal auch ein bisschen schneller, weil wir natürlich alleine waren. Und dann kam da auch direkt eine S1 und ich war dann halt weg. So. Also das war alles entspannt. Das war dann nichts mehr so.
Genau, fällt mir auch gerade ein, auf dem Hinweg in Stelling, da haben wir auch so eine kleine Gruppe St. Pauli-Fans gesehen, aber auch die wurden, wir fragten uns nur, ja, wo seid ihr eigentlich falsch abgebogen, aber die konnten auch problemlos dann mit zum Stadion anreisen, so wie ich es wahrgenommen habe, das so wie es eigentlich auch sein soll. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, damit hätten wir allumfassend noch nicht ganz, fällt mir gerade ein. Wir hatten auch über, jetzt weiß ich auch genau, wie es heißt, die Virtual Bundesliga, was für ein Grottenname, Virtual Bundesliga gesprochen, da waren wir ja krasse Außenseiter auch und ihr wart weiter oben. Wir haben 7-1 gewonnen am Donnerstag, ist mir aufgefallen. Ja. Und ich habe gerade die Info bekommen, das wäre dann natürlich noch die Krönung gewesen, aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Frauenpokalspiel im Lotto-Pokal Viertelfinale mit 2-0 gewonnen gegen unsere erste Frauen.
Ach, dann ist das vielleicht jetzt wieder die Wende und
man weiß das nicht, genau.
Tja, und
wie große Lust hast du denn, Mirko, nächste Saison wieder mit mir zu sprechen?
Ja, hatte ja auch so eine Fangfrage letzte Woche vor dem Spiel gestellt bekommen. Ich würde ja schon lieber auf das Gespräch nächste Saison verzichten. Hatte noch so einen O-Ton von einem St. Pauli-Fan gehört. So, jetzt haben wir sie zweimal geschlagen, jetzt können sie auch abhauen in die erste Liga, war so sinngemäß.
Ja, also, natürlich, das sehe ich genauso, weil ja, dann bleiben wir erstmal Stadtmeister, das wäre doch toll, also für uns. Aber ich hätte auch genauso Bock nochmal auf eine nächste Saison, also hätte ich auch Bock drauf. Aber dann
ich glaube momentan...
Es bleibt spannend, finde ich, es bleibt sehr spannend, also...
Ja, also so, wenn man jetzt mal betrachtet, Bielefeld...
Bricht einfach nicht ein, was ich ihnen seit Wochen irgendwie angedeihe, aber sie brechen einfach nicht ein.
Ja, aber noch ist auch, noch haben sie genug Zeit einzubrechen. Also ja,
eigentlich müssen sie das auch mal irgendwie so statistisch gesehen.
Weiß, dass man die Spiele jetzt eigentlich, irgendwann ist man ja an dem Punkt, wo man sagt, ja, das Spiel musst du jetzt gewinnen. Das ist ja so ein bisschen an dem Punkt, wie der HSV jetzt auch war. Eigentlich bei jedem Spiel. Das Spiel musst du eigentlich gewinnen. Und das sind dann tatsächlich die, wenn diese Leichtigkeit und dann plötzlich mal irgendwas nicht mehr klappt, dann könnte das schon sein, dass sich's einbricht. Also momentan, würde ich sagen, eher 55%, dass wir vielleicht uns nochmal widersprechen.
Ja. Ja, wir sind gespannt. Wir werden es erleben. Und wohin fahrt ihr jetzt am Wochenende?
Wir fahren ins wunderschöne Erzgebirge.
Ah ja, schön Nudeltopf
essen. Man darf gespannt sein. Pojampalo hat sich jetzt heute Vormittag, habe ich gehört, hat sich wohl verletzt in dem Spiel. Also von daher fällt noch ein Spieler aus und ja, also von daher bleibt es also auch spannend, wie es quasi ja jetzt weitergeht und was für Schlüsse Hacking jetzt aus diesem Spiel zieht. Also ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir nach dem Hinspiel jetzt mit einem deutlichen oder muss von mir aus auch nicht deutlich sein, einfach mit einem Sieg wieder zurück in die Spur kommen und dann quasi nach dieser bitteren Niederlage irgendwie ja wieder Normalität herrscht, weil also bei aller Kritik, die man ja jetzt auch an Hacking oder auch ich jetzt geäußert habe, die ersten 20 Minuten haben ja gezeigt, dass die Mannschaft schön Fußball spielen kann und wenn alles gut läuft, ja auch so ein Spiel gewinnen kann ohne Probleme. Bloß wenn etwas ja Schlechtes passiert, muss natürlich eine Mannschaft dann auch nochmal wieder den Hebel zusätzlich umreißen können und das fehlte mir halt einfach. Aber mal sehen, was die Rückrunde noch bringt.
Alles klar, Mirko. Dann wünsche ich dir persönlich erstmal ja alles Gute irgendwie und mal gucken, was das nachher wird. Ich kann ja nochmal kurz erzählen, also ja, vielen Dank für die beiden Gespräche auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dann mal auf den Laufenden zu bringen und auch jetzt das Spiel zu analysieren. Und wir gucken mal, ob wir dann nächste Saison wieder sprechen oder ob es ein anderer sein wird. Ich ziehe ja immer die Leute aus meinem Dunstkreis hervor, die Ahnung haben und die, wo ich meine, die sollten unbedingt mal in der zweiten Liga über Fußball reden. Vielleicht ist das ja Geburtstagskind Marco nächste Saison, den ich ja schon öfter mal angesprochen habe, der aber immer nicht kann, aus irgendwelchen Gründen. Mal gucken, vielleicht ist er das ja dann. Ja, bei uns geht das jetzt so weiter, wir spielen Sonntag gegen Osnabrück zu Hause, auch wieder ein wichtiges Spiel, da werde ich Dienstag, Mittwoch das vor dem Spielgespräch machen, da gibt es auch einen ganz spannenden Gesprächspartner, der diesmal nicht aus der Fanszene kommt, insofern könnt ihr euch darauf schon mal freuen und ansonsten, ja, wünsche ich erstmal allen Derby-Siegerinnen einen schönen Wochenbeginn. Ich denke mal, ihr werdet alle mit einem breiten Grinsen zur Schule, Uni oder zur Arbeit gehen. Ja, genießt das und dann bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.